HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochser. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wie sehr die katholische Kirche in einer Krise feststeckt, das hat sich in dieser Woche wieder gezeigt. Mehr als 120 kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich in einer gemeinsamen Aktion geoutet als homosexuell, trans oder queer lebend. Ein Aufschrei gegen die vorherrschende katholische Sexualmoral, ein Protest gegen ein kirchliches Arbeitsrecht, das offen queer lebenden Menschen mit Kündigung droht. Und dann hat der Münchner Kardinal Marx reagiert auf das Missbrauchsgutachten zu Fällen sexueller Gewalt im Erzbistum. Ein Schuldeingeständnis, aber kein Rücktritt. Ein Befreiungsschlag war das aber offenbar nicht. Out in Church, mit einem Hashtag versehen. Unter diesem Titel haben sich am Anfang der vergangenen Woche 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche geoutet als Homosexuelle, trans oder queer lebend. Auf einer Website und in einer ARD-Dokumentation erzählen sie ihre Geschichten. Das oft jahrzehntelange Versteckspiel, die Selbstvorwürfe, das Gefühl, falsch zu leben, die Sorge, den Arbeitsplatz zu verlieren. Sie protestieren gegen eine überkommene Sexualmoral der katholischen Kirche. Sie fordern eine Änderung des diskriminierenden kirchlichen Arbeitsrechts.
Armin Noppenberger sucht die Dokumentation über sein Coming-out als schwuler Pfarrer. Und das von mehr als 120 anderen LGBTI-Mitarbeitenden der katholischen Kirche. Der 54-Jährige ist aufgeregt.
Es ist eher so ein Zwauchfell und so Herz und Kehle irgendwie, ein bisschen schwer. So. Wie wird es sein? Wie wird es weitergehen? Wer wird wie reagieren?
Noppenbergers Nervosität ist begründet. Priester wie er sind in der katholischen Kirche nicht vorgesehen, ebenso wenig lesbische Religionslehrerinnen, bisexuelle Pflegekräfte oder transsexuelle Verwaltungsangestellte in kirchlichen Einrichtungen. Denn die katholische Kirche verpflichtet ihre deutschlandweit rund 750.000 Mitarbeitenden zu Loyalität gegenüber der katholischen Moral- und Sittenlehre. Und die akzeptiert nur die fortpflanzungsorientierte Sexualität zwischen Mann und Frau. Wer eine homosexuelle Partnerschaft eingeht, muss sie geheim halten oder riskiert, den Job zu verlieren.
Okay, Start.
100 Menschen erscheinen auf dem Bildschirm, erzählen von ihren Erfahrungen. Noppenberger ist begeistert, dass so viele den Mut aufbringen. Birgit Mock, die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, findet das Outing, Zitat, unglaublich mutig und wichtig. Die Laienorganisation hat den geouteten Mitarbeitenden ihre uneingeschränkte Solidarität erklärt, gemeinsam mit mehr als 20 katholischen Organisationen und Verbänden.
Die Veränderungen, die gehen viel zu langsam voran. Deswegen finde ich es auch unglaublich wichtig, durch diese Initiative jetzt nochmal so einen starken Schub auch zu erleben.
Auch der Hamburger Erzbischof Stefan Hese mahnte Änderungen in der katholischen Sexualmoral an und äußert Respekt für das Outing. Eine Kirche, in der man sich wegen seiner sexuellen Orientierung verstecken muss, kann nach meinem Dafürhalten nicht im Sinne Jesu sein, betont er. Bischof Helmut Dieser aus Aachen kann die Angst der geouteten Mitarbeitenden, gekündigt zu werden, verstehen. Noch machen deren Arbeitsverträge eine Kündigung möglich. Doch beim synodalen Weg, bei dem Laien und geistliche Reformen ausloten, werde die rechtliche Grundlage dafür diskutiert.
Niemand darf wegen seiner sexuellen Orientierung oder seiner geschlechtlichen Identität diskriminiert oder abgewertet oder kriminalisiert werden. Und ich bin überzeugt davon, dass wir im synodalen Weg den Raum haben, um diesen Fragen zu entsprechen, sodass eben das, was diese Gruppe, die sich jetzt gezeigt hat, am meisten will, Angstfreiheit tatsächlich erreicht wird.
Für Pfarrer Armin Noppenberger ist das Outing eine Befreiung. Er hat einen Wunsch.
Mir geht es nicht um Abrechnungen, sondern es geht mir um einen Aufbruch. Wir sind da. Wir wollen endlich das Thema anpacken, miteinander.
Hashtag Out in Church. 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche haben sich geoutet als homosexuelle, trans oder queer lebend. Sie protestieren gegen eine überkommene kirchliche Sexualmoral und fordern eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts. Sophie Rebmann berichtete. Und unter den 125 sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den hessischen Bistümern. Solch ein Outing ist unter den gegebenen rechtlichen Umständen durchaus nicht ungefährlich. Es könnte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Job kosten. Wie sehr sie diese Sorge umtreibt, das hat hr-Inforeporterin Jannika Kämmerling erfragt.
Ich habe mal nachgehört, ob sich Mitwirkende jetzt Sorgen um ihre Jobs machen. Zum Beispiel bei Bruder Norbert vom Franziskanerkloster Hofheim bei Frankfurt.
Ich habe mir, wenn ich ehrlich bin, keine großen Sorgen gemacht. Ich habe ihm immer gesagt, wenn mir was passiert, wenn ich sanktioniert werde, wenn ich aus dem Verkehr gezogen werde, dann ist das für mich eine bittere Pille. Aber ich werde nicht aufgeben, dafür mich zu engagieren und zu kämpfen, dass sich etwas verändert.
In den ersten Tagen nach der Veröffentlichung spürt er vor allem eins: Erleichterung.
Das tut gut einfach, weil dahinter liegend eine zermürbende, lange Geschichte liegt, wo ich mich versteckt habe, wo ich Angst hatte, überhaupt mich zu zeigen.
Die Mitwirkenden aus Hessen erhalten viel Zuspruch, sei es per Mail, WhatsApp oder im persönlichen Gespräch. Stefan Diefenbach, ehemaliger Ordenspriester aus Frankfurt, freut sich darüber.
Es ist richtig, ja, überwältigend zu sehen, wie viel Zustimmung das gegeben hat. Also das ist gigantisch, was das ausgelöst hat.
Sein eigenes Outing liegt schon viele Jahre zurück und hatte zur Folge, dass sein Weg in der Ordensgemeinschaft endete.
Es ist natürlich immer eine Wunde und auch eine Trauer, einen Dienst in der Kirche nicht tun zu können. Aber insgesamt, also war es richtig, da sich ehrlich zu machen und zu sagen, das Schwulsein ist Teil meiner Identität. Ich will das auch leben.
Auch Pfarrer Holger Almenröder aus Selingstadt am Main will sich schon lange nicht mehr verstecken. Sein Coming-out liegt über 30 Jahre zurück. Trotzdem ist er glücklich, ein Teil der Doku zu sein.
Ja, für mich ist der ausgehende Punkt die Heuchelei im System katholische Kirche. Ich kriege ja natürlich mit, wie viele Menschen, die, ich sag mal, den Arbeitgeber katholische Kirche haben, daran zu leiden haben. Und bis vor kurzem war es schon noch so, da musste jemand wegen dieses Moralkodex Angst haben um seinen Arbeitsplatz.
Mein Eindruck ist, dass der Selingstädter Pfarrer mit sich und seiner Sexualität total im Reinen ist. Und doch spüre ich im Gespräch mit allen, der Wunsch, dass sich die katholische Kirche noch mehr öffnet, ist groß.
Welche Erwartungen Mitarbeiter der katholischen Kirche in Hessen mit dem sogenannten Outing von homosexuellen Frauen und Männern in der Kirche verbinden, das beschrieb uns hr-Inforeporterin Jannika Kämmerling. Die Erwartungen richten sich natürlich auch an den synodalen Weg, den großen Reformprozess der katholischen Kirche. In der kommenden Woche findet in Frankfurt wieder eine Vollversammlung aller Delegierten im synodalen Weg statt. Und da ist das Thema Homosexualität eines der großen Themen. Wie viel sich da bewegt, das werden wir für Sie beobachten und natürlich auch hier in HR Info darüber berichten. Am vergangenen Donnerstag trat der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx vor die Presse, genau eine Woche nach der Veröffentlichung des neuen Gutachtens zu den Fällen sexueller Gewalt im Erzbistum München und Freising in der Zeit zwischen 1945 und 2019. Rund 500 Missbrauchsfälle hatte das Gutachten aufgelistet und es hatte den Verantwortlichen des Bistums zum Teil schweres Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen nachgewiesen. Das betraf unter anderem den früheren Erzbischof Josef Ratzinger, aber auch den Amtsinhaber Reinhard Marx. Er soll in zwei Fällen Missbrauch nicht nach Rom gemeldet haben und insgesamt werfen ihm die Anwälte der Kanzlei WSW vor, den Kampf gegen den Missbrauch nicht ausreichend zur Chefsache gemacht zu haben und nicht genug auf Betroffene gehört zu haben.
So viel vorweg. Marx bleibt. Seinen Rücktritt hatte der Münchner Kardinal Reinhard Marx zuletzt vergangenen Sommer angeboten. Papst Franziskus hatte dieses Rücktrittsgesuch aber abgelehnt.
Für mich persönlich sage ich noch einmal deutlich: Als Erzbischof trage ich nach meiner moralischen Überzeugung und in meinem Amtsverständnis Verantwortung für das Handeln des Erzbistums. Ich klebe nicht an meinem Amt. Das Angebot des Amtsverzichts im letzten Jahr war sehr ernst gemeint. Papst Franziskus hat anders entschieden und mich aufgefordert, meinen Dienst verantwortlich weiterzuführen.
Er sei bereit, weiter seinen Dienst zu tun, wenn das hilfreich sei. Im vergangenen Jahr seien mit der Einrichtung eines Betroffenenbeirats und einer Aufarbeitungskommission wichtige Schritte passiert.
Aber für mich selbst sage ich offen, dass das ein Weg war, der auch für uns und für mich noch nicht zu Ende ist.
Mehrfach betonte Marx seine Betroffenheit. Als Erzbischof trage er moralische Verantwortung.
Deshalb bitte ich als erstes noch einmal persönlich und auch im Namen des Erzbistums bei Ihnen, den Betroffenen, um Entschuldigung für das, was Sie erlitten haben im Raum der Kirche.
Er übernehme die Verantwortung für administrative und kommunikative Versäumnisse, so Marx weiter.
Aber ich werfe mir in einem Fall vor, nicht wirklich aktiv auf die Betroffenen zugegangen zu sein.
Er selbst wolle lernen, so der Münchner Erzbischof. Er mahnte aber auch Veränderungen innerhalb der Kirche an. Kritiker des Reformprozesses Synodaler Weg griff er indirekt an. Von einem Missbrauch des Missbrauchs zu sprechen, sei völlig unangemessen.
Es gibt keine Zukunft des Christentums in unserem Land ohne eine erneuerte Kirche.
Eine Erneuerung, die in seiner Kirche ähnlich wie in Köln auch personell beginnt. Von den im Gutachten beschuldigten Verantwortungsträgern sind nur noch er selbst und sein Offizial Lorenz Wolf im Amt.
Prälat Wolf, der als Offizial im Gutachten stark kritisiert wird, habe ich geschrieben. Er hat mir mitgeteilt, dass er alle seine Ämter und Aufgaben ruhen lassen will. Damit bin ich einverstanden. Er will zu gegebener Zeit Stellung nehmen.
Generalvikar Christoph Klingern, der im Untersuchungszeitraum des Gutachtens noch nicht im Amt war, bat erneut Betroffene, sich bei der neu eingerichteten Anlaufstelle des Erzbistums zu melden. In der vergangenen Woche hätten das bereits mehr als 50 Menschen gemacht. Darunter seien auch Betroffene sexuellen Missbrauchs.
Es geht darum, dass wir mehr vom Reden ins Tun kommen und dabei möglichst zügig die richtigen Schritte setzen. Unser erstes Augenmerk muss den Betroffenen von sexuellem Missbrauch hier im Erzbistum gelten.
Die Betroffenen indes wollen nicht länger warten und fordern gläubige Katholiken zum Handeln auf. Im ZDF-Morgenmagazin heute sagte Matthias Katsch von der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch:
Meine Bitte an die Katholikinnen und Katholiken, weil von den Bischöfen erwarte ich mir da nicht mehr sehr viel, lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir eine Beratungsstelle für Opfer, die es immer noch nicht gibt in Deutschland, aufbauen können, wie wir ein Opfergenesungswerk auf den Weg bringen können. Lassen Sie uns versuchen, konkret etwas für die Opfer zu tun. Ich glaube, das würde vielen Katholikinnen und Katholiken helfen, in dieser Situation mal ins Handeln zu kommen und nicht ohnmächtig und wütend dem Versagen ihrer Bischöfe zuzuschauen.
In Bayern müssen Städte inzwischen in ihren Standesämtern aufrüsten, um die Flut der Kirchenaustritte zu bewältigen.
Berichtet aus München Veronika Wawacek. Und nicht nur in München ist in den vergangenen Tagen die Zahl der Kirchenaustritte angestiegen. Aus Nordrhein-Westfalen meldet das Justizministerium einen neuen Höchststand bei Kirchenaustritten. Im vergangenen Jahr hätten mehr als 155.000 Menschen die beiden christlichen Kirchen verlassen. Das sind rund 30% mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Ein ähnlicher Trend zeichnet sich offenbar auch für Hessen ab. HR-Info-Reporterin Saskia Klingelschmidt hat bei hessischen Standesämtern nachgefragt. Und da meldet zum Beispiel Limburg 36 Kirchenaustritte allein in den vergangenen 4 Wochen. Im letzten Jahr waren es im Januar nur 15. Allein in der vergangenen Woche 12 Kirchenaustritte in Limburg, 11 davon sind Austritte aus der katholischen Kirche. Saskia, du hast dich ja noch weiter umgehört. Wie sieht es denn an anderen Orten in Hessen aus?
Also erhöhte Austrittszahlen in den letzten Tagen und Wochen lassen sich zum Beispiel in Bad Homburg, Bensheim und Gießen ablesen. Gießen etwa hat uns die Kirchenaustrittszahlen der ersten Wochen aus diesem und dem letzten Jahr geschickt. Und in dieser Woche, also jetzt nur von Montag bis Donnerstag, da sind allein 46 Menschen aus der Kirche in Gießen ausgetreten. Im Vorjahreszeitraum lag die Zahl bei 14. Ein anderes Beispiel aus Bensheim. Dort hat das Bürgerbüro bisher 62 Kirchen Austrittserklärungen angenommen. Davon sind 45 die katholische Kirche betreffend. Ein Zusammenhang zu diesem Münchner Gutachten will das Amt, wie viele Ämter übrigens, nicht ziehen. Es sagt aber, dass diese Zahl jetzt schon deutlich mehr über dem Monatsdurchschnitt liegt als sonst. Also es gibt Beispiele für hohe Austrittszahlen der vergangenen Tage. Es gibt aber auch, ich sage mal, den normalen Trend.
Das sieht ja so aus, als komme da auf die Melde- und Standesämter noch einiges zu. Hast du den Eindruck, dieser Trend ist überall in Hessen so zu spüren?
Naja, Kirchenaustritte jetzt vor allem im Januar sind etwas häufiger als sonst im Jahr. Sprich, viele machen Steuererklärung und merken jedes Jahr aufs Neue, ah, Kirche kostet auch und treten aus. Außerdem haben die Lockdowns der letzten Zeit auch dafür gesorgt, dass nicht so viele Menschen austreten konnten oder wollten. Und das jetzt einige nachholen. Das zeigen auch die steigenden Jahreszahlen der Kirchenaustritte, die zum Beispiel in Wiesbaden, Frankfurt, aber auch in Bad Homburg ziemlich eindeutig sind. Um das jetzt mal genauer zu betonen, man kann jetzt noch keine generellen Schlüsse ziehen, ob die letzte Veröffentlichung der katholischen Kirche Auswirkungen auf die Mitgliederzahl hat. Das kann man erst im Sommer sagen. Aber erste Tendenzen sind hier und da auch in Hessen vorhanden.
HR-Inforeporterin Saskia Klingelschmidt hat bei Standes- und Meldeämtern in Hessen stichprobenartig nachgefragt, wie sich in den jüngsten Tagen die Zahl der Kirchenaustritte entwickelt hat. Gesamtzahlen fürs Jahr gibt es dann wie immer im Sommer.
HR-Info. Himmel und Erde.
Der Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze versetzt ja die Welt in Hochspannung. Interessant ist, die Bevölkerung in beiden Ländern ist geprägt von der russisch-orthodoxen Kirche. Welche Rolle spielt eigentlich diese Kirche in den aktuellen Auseinandersetzungen? Auch in den anderen Republiken der ehemaligen Sowjetunion, wie zum Beispiel jüngst bei den Protesten in Kasachstan oder in Belarus. Vielfach haben die orthodoxen Kirchenführer den Schulterschluss vollzogen mit den politischen Machthabern.
Die russisch-orthodoxe Kirche kann auf eine tausendjährige Geschichte zurückblicken. Und ihre Nähe zum Staat hat sogar noch frühere Wurzeln.
Das kommt auch aus der byzantinischen Theologie, also wirklich Jahrtausende zurück, wo es dieses Prinzip der Symphonie gab, was aussagt, dass man so einen gemeinsamen Klang von weltlicher und kirchlicher macht. Und das trägt sich in der orthodoxen Theologie durch bis heute und eben auch in der russischen Theologie.
Sagt Regina Elzner vom Berliner Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Und Dagmar Heller, Orthodoxie-Expertin vom Evangelischen Konfessionskundlichen Institut in Bensheim, nennt noch einen weiteren Grund. Die Kirche konnte das ideologische Vakuum nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit einem Identitätsangebot füllen.
Weil sie eine der wenigen Institutionen war, die etwas typisch Russisches, sowas wie russische Kultur, noch erhalten hatte über die sozialistische Zeit hinaus. Und auf der anderen Seite hatte natürlich die Kirche was davon, weil sie dadurch wieder ihren alten gesellschaftlichen Status meinte, jedenfalls wieder bekommen zu können.
Die russisch-orthodoxe Kirche ist auch in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion präsent. Zum Beispiel in Kasachstan und in Belarus. Dort steht die Kirchenspitze an der Seite der autoritären Regimes.
Tatsächlich halte ich es für sehr wichtig, immer zu unterscheiden zwischen der Kirchenleitung und dem Kirchenvolk. Und das sehen wir in Belarus genauso wie in Russland oder auch in der Ukraine oder auch in Kasachstan jetzt, dass es unter den Gläubigen ganz viele Menschen gibt, die sehr stark kritisieren, dass die Kirche immer die staatliche Linie unterstützt, anstatt Menschenrechte oder eben die Proteste auch zu unterstützen.
In der Ukraine sieht die Situation etwas anders aus. Hier hat sich neben der ukrainisch-orthodoxen Kirche, die zum Moskauer Patriarchen gehört, vor 3 Jahren die orthodoxe Kirche der Ukraine von Moskau unabhängig gemacht. Die neue orthodoxe Kirche der Ukraine steht auch im Konflikt mit Russland hinter der ukrainischen Regierung. Bei der am Moskauer Patriarchen orientierten Kirche, die übrigens die Mehrheit der orthodoxen Gemeinden in der Ukraine vertritt, sieht das anders aus.
Es ist auffallend, dass diese Kirche, die ukrainische orthodoxe Kirche in Gemeinschaft mit Moskau, sich mit politischen Äußerungen sehr stark zurückhält. Also auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf diese Frage des Aufmarsches der russischen Truppen an der Grenze und so weiter, NATO-Mitgliedschaft, all diese Dinge.
Sagt Thomas Bremer, Professor für Ostkirchenkunde an der Uni Münster. Zugleich betont er, dass die Kirchenspaltung in der Ukraine keine große Rolle in dem russisch-ukrainischen Konflikt spiele. Auch Kyrill, Patriarch von Moskau und der ganzen Rus, so der offizielle Titel, hält sich bei aller Nähe zu Putin mit politischen Aussagen zum Ukraine-Konflikt zurück.
Das ist insoweit gut, weil es eben zeigt und bedeutet, dass die Kirchen nicht weiter Öl ins Feuer gießen können.
Im Schulterschluss mit den Nationalisten. Michael Hollenbach über das Agieren der orthodoxen Kirchen in Russland oder Kasachstan und der Ukraine in den aktuellen Auseinandersetzungen. Vieles, was wir heute berichtet haben, ist ja für viele mit trüben Gedanken und trüben Aussichten verbunden. Und weder das Wetter der vergangenen Tage noch die gesellschaftliche Lage nach jetzt fast genau 2 Jahren Pandemie können so richtig für Aufhellung sorgen. Aber ich finde, wir lassen uns nicht mürbe machen. Was hilft und was tatsächlich wohl derzeit notwendig ist, das ist Seelenpflege. dass wir uns kümmern um das, was uns innerlich aufhält. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat darüber kürzlich mit Eva Vlodarek gesprochen. Sie ist Psychologin, Coach und Buchautorin und inzwischen auch eine sehr erfolgreiche YouTuberin.
Frau Vlodarek, ein Blumenstrauß, ein Stück Schokolade sozusagen als Soforthilfen für die gute Laune. Was halten Sie davon? Wie effektiv ist das als Stimmungsaufheller?
Nun ja, also das ist sozusagen der Nescafé der Stimmungsaufhellung. Das heißt, es wirkt schnell, aber die Wirkung geht auch schnell wieder vorbei. Da wäre es schon besser, man würde ein bisschen was Grundlegenderes machen, um wirklich die Stimmung zu ändern.
Was würden Sie denn als nachhaltige Maßnahmen vor allen Dingen sagen?
Empfehlen? Also ich habe da drei Tipps, die sehr effektiv sind und die auch sogar wissenschaftlich belegt sind. Das finde ich nämlich auch immer sehr wichtig. Das erste wäre, tun Sie etwas für andere. In dem Moment, wo wir nämlich anderen etwas geben oder eine Freude machen, ja, da entstehen in uns selber auch die entsprechenden Gefühle. Das heißt, uns geht es besser. Es gibt ja sogar diesen berühmten Ausspruch, Helpers High, also ein Hochgefühl, das entsteht, wenn man anderen hilft. Und das ist eine sehr schöne und nachhaltige Geschichte. Also das wäre mein erster
Punkt. Der erste Punkt.
Der zweite ist, die Natur ist sehr heilsam.
Ja.
Also gerade wenn man im Stimmungstief ist oder ja niedergedrückt ist, was ja sehr verständlich ist im Moment, dann ist der allerbeste Ratschlag rauszugehen und entweder in einer größeren Stadt in den Park oder noch besser in den Wald. Also Sie werden merken, dass es ganz von selber schon etwas verändert.
Funktioniert das auch im grauen Januar, wenn es kalt ist und die Sonne nicht scheint?
Ja, es funktioniert immer. Ich gebe zu, dass ein grüner Wald etwas schöner ist als ein entlaubter Wald, aber man sieht die Erde, der Geruch ist anders, man sieht die Bäume, vielleicht auch ein paar kleine Tiere. Also von daher, Natur wirkt immer.
Und Ihr dritter Punkt, Frau Vlodarek, Sie haben mich neugierig gemacht, den will ich jetzt auch noch wissen.
Ja, klar. Das ist, lernen Sie etwas Neues. Also das ist insofern auch ein guter Tipp, der auch für alle gilt, die jetzt alleine in Corona-Zeiten und mehr für sich sind. Also etwas Neues zu lernen könnte heißen, eine Sprache, ne, eine, die man schon mal immer mal lernen wollte oder aufzufrischen oder vielleicht auch ein Instrument. Es gibt ja auch einfache Instrumente, also ich zum Beispiel lerne Mundharmonika. Also von daher, was Neues zu lernen bedeutet, ich nutze die Zeit sinnvoll. Und es hat eben auch noch einen Langzeiteffekt, weil man ja das dann auch immer länger nutzen kann.
Frau Vlodarek, das allgemeine Stimmungstief, was wir im Moment erleben, das dauert ja durch Corona schon so eine ganze Weile und das macht die Sache dann ja nochmal schwieriger. Man gerät fast so in so eine Dauerverstimmung. Jetzt, wie ist das? Wir werden ja bombardiert von diesen schlechten Nachrichten jeden Tag. Sollen wir ab und zu mal Augen und Ohren einfach zumachen? Ist das eine gute Idee?
Ja, ich würde sogar sagen, nicht nur ab und zu, sondern am besten auch noch dauerhaft. Also ich bin wirklich für einen Nachrichtendetox. Es ist so, dass das, was wichtig ist, das erfahren wir sowieso. Also dass jemand sagt uns das oder wir lesen eine Schlagzeile oder hören mal kurz rein. Aber was uns jeden Abend oder vielleicht auch über den ganzen Tag an schlechten Nachrichten zugemutet wird, also das macht mich wirklich auch langsam wütend, weil man kann auch Nachrichten anders bringen und man könnte auch, mein Wort in Gottes Ohr, man könnte auch das Ganze mal positiv formulieren oder mal positive Dinge bringen. Aber nein, es ist immer, es ist Krieg, es ist Corona und so weiter. Also Sie merken, ich bin da schon etwas, etwas angefressen und möchte deshalb wirklich auch allen sagen, tun Sie sich das nicht jeden Tag an.
Aber das klingt jetzt so ein bisschen nach ja Flucht auf die, in die Splendid Isolation, sozusagen so eine Flucht vor der Wirklichkeit, das meinen Sie nicht?
Nein, überhaupt nicht. Aber es sind so viele Nachrichten auch, bei denen ich gar nichts ändern kann.
Ja.
Ich bin immer sehr dafür, wenn ich selber aktiv werden kann, ist es gut. Wenn ich spenden kann, wenn ich mich anders verhalten kann oder wie auch immer, ist auch eine schlechte Nachricht eine gute Nachricht. Aber nicht so allgemein, dass ich einfach immer nur bedrückt werde und gar nichts machen kann.
Erstaunlich, ja, das hatte ich mir nämlich auch überlegt, wenn man so gar nichts an äußeren Bedingungen ändern kann in schwierigen Situationen. Ich glaube, das ist das, womit wir Menschen am schwierigsten klarkommen, oder?
Ja, ja, das ist so. Vor allen Dingen, wir haben eine sehr feine Wahrnehmung. Wir gehen in Resonanz zu dem, was wir da sehen und hören. Und wenn ich dann sehe, wie irgendwie jemand, was weiß ich, in Belarus verfolgt wird, dann leide ich mit, automatisch. Und das müsste man so eigentlich nicht tun, sondern eigentlich sich jedes Mal auch überlegen, kann ich was tun? Wenn ja, tue ich es. Wenn nein, schalte ich meinen Fernseher aus.
Nicht mürbe machen lassen. Wie es uns gelingen kann, einem trüben Grundgefühl etwas innere Helligkeit entgegenzusetzen, darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister gesprochen mit Eva Vlodarek. Sie ist Psychologin, Coach und Buchautorin und inzwischen mit ihrem Kanal Dr. Vlodareks Life Coaching auch erfolgreiche YouTuberin. Und das war die Sendung Himmel und Erde heute in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen über Sendungen aus Religion und Kirche in den Radioprogrammen des HR und dem HR Fernsehen, dann empfehle ich unseren Newsletter. Ganz einfach abonnieren unter www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.